Bei Neues spricht, der Podcast, der sich um die großen und kleinen Geschichten rund um die schöne Stadt am Rhein dreht. Und ich bin heute wieder mit dem Marc zusammen und wir haben auch wieder einen fantastischen Gast aus der Literatur, die gute Anna. Hallo Anna.
Hallöchen.
Und bevor wir richtig loslegen, steigen wir ein mit unseren 5 Fragen von Quiquirinus.
Fängst du an?
Ich fange an, genau.
Du fängst an, gut.
Anna, wenn du an Neues denkst, dann denkst du an...
Erstmal große Pause, das ist immer gut. ja, ich glaube zuletzt wirklich an die Menschen und an meine Freunde, nicht mehr an Stadt per se. Sonst würde ich, glaube ich, hier auch nicht bleiben. Also einfach die Menschen, die Stadt ausmachen. Ne?
Okay, 3 Orte, an denen ich gerne Neues bin. Oder du in dem Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall der Markt am Samstag am Münsterplatz, der Botanische Garten, da bin ich super gerne. Und im Stadtwald, da die Strecke zum Grüne Märken, die laufe ich gerne entlang.
Ja, eine Joggerin, sehr schön.
Wenn der gehen.
So, gehen.
Okay. Wird nicht gelaufen.
Wenn der kleine oder große Hunger kommt, gehe ich zu?
Sehr gerne zu Svades. Die haben wirklich super Essen und über die Jahre auch gar nicht nachgelassen. Das freut mich natürlich immer sehr, wenn die Gastro so irgendwie top bleibt in der Stadt. Ich gehe gerne zu Da Michele. Und zuletzt tatsächlich Vogthaus auch wieder.
Hm. Du bist einen Tag Bürgermeister, was? Bürgermeisterin, Entschuldigung. Was machst du?
Feuerwerk verbieten.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Und final, das kann Neues besser?
Einiges, glaube ich. Also natürlich jede Stadt, ne? Das ist jetzt nicht nur auf Neues bezogen, aber ich glaube tatsächlich, Neues könnte mal ein bisschen frischer und jünger werden. Und das meine ich nicht auf die Bevölkerung bezogen, weil wir haben ja viele junge Menschen hier und viele unternehmenslustige Menschen. Aber irgendwie erlebe ich zuletzt, dass vor allem zum Beispiel die Gastroszene so ein bisschen lahm macht und viele neue Konzepte nicht lange halten oder erst gar nicht irgendwie ins Leben gerufen werden. Das ist so etwas, was mich traurig macht, natürlich als so gastro- und essensbezogener Mensch. Ne?
Sehr schön. Ja, du, ich habe es ja schon gesagt, du kommst aus der Literatur, das heißt, du hast ein Buch geschrieben. Stell mal kurz vor, worum geht es in dem Buch? Was hast du da Schönes zu Papier gebracht?
Es hat mich natürlich gerade ein bisschen belustigt, Literatur, weil es ist ein Kochbuch.
Ist auch.
Das stimmt. Eine besondere Sparte der Literatur. Es ist ein Kochbuch über osteuropäische und zentralasiatische Küche. Ich bin ja so halbe Wahl, Neuesherrin. Ich bin mit 11 nach Deutschland gekommen. Und wir haben in Deutschland so ein bisschen eine kleine Reise hinter uns. Wir sind in Hannover angekommen und wurden dann, als nach Vertriebenengesetz hat man die ersten paar Jahre kein Wahlrecht, was den eigenen Wohnort angeht. Und dann haben wir erstmal so ein paar Städte durchgemacht mit Lageraufenthalten, zuerst im Norden, in Bramsche, dann im Pott, Unna und dann irgendwann in Grevenbroich, weil das so die nächste Stadt an Neuss war. Weil unsere Verwandtschaft, die ein paar Jahre vorgezogen ist, sich hier niedergelassen hat. Und ja, da bin ich dann zur Schule gegangen und nach ein paar Jahren in so einem Lagerhaus dort, ich glaube nach 2 Jahren, 1,5 Jahren, durften wir dann auch hier nach Neuss ziehen. Und genau diese Vergangenheit und auch diese Reise nach Neuss und auch die Entwicklung und ja auch meinen Bezug, der sich mit dem Älterwerden in Deutschland so ein bisschen verändert hat zur osteuropäischen Küche. Das habe ich versucht, da niederzuschreiben und in meine Lieblingsrezepte zu fassen und so ein bisschen auch natürlich dem Publikum, der das mit dem Essen aus der Region nicht viel zu tun hat, das so ein bisschen schmackhaft zu machen. Und reduziert, was heißt reduziert, aber es sind nur vegetarische und vegane Gerichte, weil ich halt kein Fleisch esse. Ich esse Fisch, aber kein Fleisch. Deswegen habe ich mich auf die Küche eingegrenzt und manche Rezepte, die von Haus aus oder von Entwicklung aus mit Fleisch irgendwie auf den Tisch kommen, die dann veganisiert oder vegetarisch gemacht.
Genau. Sehr cool.
Wie bist du zum Kochen gekommen?
Das fragen sehr viele und da muss ich auch wieder ausholen, weil ich komme aus Kasachstan ursprünglich und wir sind als eine Selbstversorgerfamilie aufgewachsen, auf so dem tiefsten Dorf, ohne fließend Wasser. Und Kochen war da tatsächlich nicht irgendwas, wie man hier irgendwie kindererzieherisch und so mit Spaß irgendwie so heranbezieht und die versucht zu animieren, mitzumachen. Das war tatsächlich so ein Überlebensding. Mhm. Ich musste mit 6 irgendwie nach der Schule nach Hause und auch schon früh den Ofen lernen anzuwerfen, ne, weil, weiß nicht, da gab es auch keine Zentralheizung, also da wurde halt noch mit Ofen geheizt. Immer Wasser holen, und durch diese Not wurde man da so, ich will nicht sagen reinerzogen, aber man musste da irgendwie rein. Und man hat das einfach automatisch gelernt. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, fand ich das tatsächlich eher so wack. Ja, ich bin halt hier dann auch in einen sehr westlichen Kreis geraten. Ich hatte viele, eigentlich nur ausschließlich deutschsprachige Freunde und Freundinnen. Ich habe so ein bisschen den Bezug zu der Küche und zu der Kultur verloren, dadurch, dass ich mich auch irgendwie in der Pubertät und so sehr westlich aufstellen wollte und das ja auch einfach alles cooler fand. Ne, das gab es ja drüben, ich weiß nicht, Burger, das war so wow. Ne? Und dann gab es so eine Zeitspanne, bis ich angefangen habe zu studieren, da fand ich das alles irgendwie so ein bisschen blöd und wollte damit nicht so viel zu tun haben und auch irgendwie die Küche meiner Mutter eher so. Und dann nach und nach im Studium habe ich mich nochmal versucht, damit auseinanderzusetzen, weil man dann auch so ein bisschen die eigene Identität hinterfragt oder irgendwie versucht, die zu erkunden. Und dann bin ich nach und nach wieder zurückgefunden und dadurch dann auch wieder den Bezug zu den anderen Küchen ausgeweitet. Und dann irgendwann konnte ich auch reisen, mir vor allem auch das Reisen leisten und dann die anderen Länderküchen entdeckt und durch die Arbeit, wenn man irgendwie in einer anderen Stadt ist, dann auch, wie heißt das gerade, die ganze Zeit so Fusion-Küche ausprobiert, ne? Und dann googelt man und kommt halt so von Hölzchen auf Stöckchen und dann liest man sich in so einem Rabbit Hole durch 1000 Küchen durch und denkt sich so, wow, und alles muss man ausprobieren. Und so bin ich irgendwie da eingestiegen.
Okay. Ja. Wir haben ganz vergessen zu erwähnen, wie dein Buch überhaupt heißt.
Ah ja.
Den Titel.
Das heißt Anushka. Also ich heiße eigentlich Anastasia, aber seit ich irgendwie hier bin, kürze ich mich mit Anna ab, weil es einfach bequemer ist. Und das ist so die russischsprachige Verniedlichung von Anna.
Ah, okay.
Deswegen, also es ist quasi halb nach mir benannt, aber irgendwie auch nicht.
Was ist so der Kern der Küche, die du da mit deinen Rezepten widerspiegelst? Also was ist so die Kernzutat, die Kerntechnik dahinter, wie man die Gerichte zubereitet?
Ich könnte das gar nicht so auf eins reduzieren, weil ich habe schon versucht, dem Klischee so entgegenzuwirken, dass die osteuropäische und zentralasiatische Küche sehr teig- und fleischlastig ist. Das war so eins der Punkte. Und ich habe versucht, sehr viele alte Rezepte mit einzubringen, weil zum Beispiel in der christlichen Orthodoxie gab es früher halt irgendwie über 200 Fastentage. Das heißt, der Großteil der Küche war von Haus aus zumindest vegetarisch oder pesketarisch. Da habe ich mich sehr lange und sehr viel zu eingelesen und durchgekocht und eigene Rezepte gemacht. Und tatsächlich habe ich versucht, das nicht mit Zutaten oder irgendwie besonderen Gerichten zusammenzufassen und den Menschen nahezubringen, sondern durch den Aspekt des Feierns. Also, das dann einfach, also durch den Aspekt des geselligen Beisammensitzens und das Essen nicht einfach nur so irgendwie als Nahrungsaufnahme über den Tisch zu bringen, blöd gesagt, sondern daraus halt eine Feier zu machen. Und auch einfach irgendwie Freunden Gerichte mitzugeben, zu sagen, ey, bereitet mal das vor, ihr macht irgendwie 2 Salate, ich mache 2 Hauptspeisen, und dann machen wir einfach so ein lustiges Gelage.
Mhm. Jetzt kann man deine Werke, deine Essenswerke ja auch auf Instagram begutachten unter Russisch Raclette.
Korrekt.
Kann man oder bist du mittlerweile hauptberuflich Influencerin oder Koch-Influencerin? Ich weiß nicht, wie man es nennt. Du weißt, was ich meine. Ne?
es ist halt immer mittlerweile nicht mehr so, aber früher war es immer so irgendwas mit Medien, dann gab es halt so influenzende Personen. Mittlerweile sage ich am liebsten ja Kochbuchautorin, weil die Menschen sich am ehesten was darunter vorstellen können. Das, was ich auf Instagram mache, hat wenig mit Werbung zu tun, also bin ich in dem Sinne nicht professionell Influenzende. Aber ich mache zum Beispiel Videos und Fotos für Gewerbe, also für andere Autoren, Autorinnen, für Lebensmittel, Marken oder Geschäfte. Mhm. Das ist jetzt so mein Hauptberuf.
Okay. Das heißt, die Firmen kommen an dich ran und dann sagen die, wir brauchen, weiß ich nicht, einen Burger besonders schön.
Genau.
Ich mache jetzt einfach nur mal Beispiel, weil ein Burger besonders schön fotografiert. Fotografierst du den Burger so oder gibt es da diese berühmten Tricks der Werbeindustrie? Dass irgendwie der Käse schwamm oder so.
Ich weiß es nicht. Ja, es kommt tatsächlich drauf an. Also meistens funktioniert das so, dass die Wahl der Rezepte mir überlassen wird. Also eine Firma oder irgendwie irgendwer kommt auf mich zu und sagt, hey, wir brauchen für unseren Auftritt, für unsere Zeitschrift, für unsere Webseite so und so viele Fotos im Monat oder so und so viele Videos. Schlag uns doch mal was vor. Und dann ist halt da ein Dialog und dann klamüsert man sich da durch und wählt ein paar Rezepte, die dann umgesetzt werden. Oder die kommen halt mit Wünschen und ich setze dann die Rezepte um. Ich koche die, fotografiere die. Und tatsächlich ist diese Trickserei mit Haarspray und keine Ahnung und Plastik und sowas, das ist eher so eine, ich will nicht sagen High-End-Sache, aber weiß ich nicht, wenn du Slow-Mo von einem Burger drehst, wie der sich zusammensetzt oder keine Ahnung, wenn wir beim Beispiel Burger bleiben, brauchst du ja irgendwie 5-6 Stunden dafür, das kann dann ja nicht gammeln. Das wäre erstens die größte Verschwendung ever, wenn du irgendwie alle 10 Minuten einen heißen Burger nachliefern müsstest. Es ist auch einfach ein krasser Zeitaufwand, da ist es eher so, aber da bin ich halt nicht. In dem Bereich, wo ich bin, ist eher so, wird Wert darauf gelegt, dass es zugänglich aussieht, so dass es auch jede nachmachen kann und dass es halt natürlich aussieht und auch, das ist halt dann so ein schneller Prozess und du musst direkt reagieren und Zubereitung filmen oder Fotos machen und dann direkt ablichten und
spannend. Wobei man könnte natürlich auch alle 10 Minuten Burger essen, ne?
Kommt drauf an, wie groß die Crew ist, aber ja, das stimmt.
Nein, aber so richtig cool. Jetzt möchte ich nochmal auf dein Buch zurückkommen. Wie bist du rangegangen, dieses Buch? Also wie hast du gestartet, als du das Buch geschrieben hast? Was war so die ersten Schritte?
Tatsächlich kam der Verlag auf mich zu, also Christian Verlag. Darüber wurde das Buch veröffentlicht. Und wir wollten das auf osteuropäische Küche fokussieren. Und das war Ende 21. Und dann 22 im Februar kam der russische Angriffskrieg. Und da habe ich auch eigentlich schon vorher gestartet, irgendwie Rezepte zusammenzutragen und die Recherche. Und dann war das so, dass ich nicht wollte, sowas rauszubringen, weil ich einfach ein russischsprachiger Mensch bin und meine Wurzeln irgendwo auch da teilweise in der Kultur habe. Und ich dachte mir einfach, wer will das gerade sehen? Was auch korrekt war zu der Zeit. Und der Verlag war derselben Meinung. Und dann haben wir pausiert. Und in der Pause konnte ich dann tatsächlich noch mehr recherchieren und noch mehr Rezepte rausfinden. So fing das dann auch an. Einfach nur, ich habe dann, glaube ich, ein halbes Jahr oder mehr gelesen und mir so Sachen zusammengetragen. Und weiß ich nicht, auch verschiedene Literatur angeschaut, weil da ja auch oft Essen erwähnt wird, ne? Weil das ist ja so, Kochbücher gibt es noch nicht lange. Aber in der Literatur von damals kann man sehr viele, das ist halt zeitzeugisch, ne? Genau das durchgegangen und dann habe ich innerhalb meiner Recherche angefangen, die Sachen einzugrenzen. und dann geschrieben. Ich musste auch Sachen zu meiner Person schreiben. Ich musste nicht, aber ich wollte es ja schon irgendwie den Menschen darlegen, wo ich herkomme und wie ich dazu komme und warum. Und sobald das abgenommen war, habe ich mit den Fotos angefangen und mit dem Kochen. Und Das war, glaube ich, so der schnellste Prozess am Ende und war so in 4 Monaten durch. Also insgesamt hat das Buch mit der großen Pause 1,5 Jahre gebraucht.
Uiuiui. Ui, ui.
Das ist krass.
So wie ich das aber gehört habe, ist es relativ kurz tatsächlich.
Okay.
Und wäre die Pause nicht da, wäre es dann noch schneller passiert. Aber ja, das war schon ein Batzen Arbeit. Und
die Emotionsbücher brauchten länger, ne?
Ja, gut.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, wir bekommen wirklich 100%ig dich in dem Buch. Bilder, Texte sind alle von dir?
Ja. Mhm. Okay. Bis auf ein paar Bilder von einer Fotografin aus meinem Heimatland, Kasachstan. Das sind halt so Landschaftsfotos, weil teilweise, ja, ist ja auch saisonale Küche viel vom Klima beeinflusst, ne, wissen wir alle. Und deswegen wollte ich auch den Lesern und Leserinnen auch ein bisschen zeigen, wie die Steppe aussieht, wo ich herkomme. Und, ne, deswegen, das sind so die einzigen Fotos, die von einer anderen Fotografin kommen, aber der Rest ist von mir, genau.
Gut, jetzt gehst du, man könnte ja sagen, dass dein Beruf ja jetzt Köchin ist irgendwie so, oder? Nicht?
Nee.
Nicht?
Nee, ich hab viel zu viel Respekt vor Köchen und Köchinnen, als dass ich mich als Köchin bezeichnen würde, weil ich, also da müsste ich nochmal in eine Ausbildung rein.
Na gut, aber ich sage mal so, du hast sehr viel mit Essen zu tun.
Ja.
Und du musst ja auch irgendwie, oder du lieferst ja regelmäßig Content. Hast du jeden Tag Bock, irgendwas zu machen?
Naja, man muss ja jeden Tag essen.
Ja, ja, gut, ja, ja. Aber ne, also ja. Ich verfolge dich ja auf Instagram auch und das sieht schon alles immer sehr aufwendig aus. Gibt es nicht auch einen Tag, wo du dir einfach mal ein Würstchen in die Pfanne haust oder sowas? Oder halt so.
Und, ja, aber das zeige ich dann auch.
Ja?
Ja,
ja, ja, okay.
Dann zeige ich auch, wie ich einfach eine dicke Pfanne in den Backofen werfe. Ja, oder so. Ja, und mittlerweile, wenn ich halt ausgehe, war dann immer so ein Pausetag, in dem ich nichts produzieren konnte. Und mittlerweile habe ich auch angefangen, auch das zu zeigen, weil ich mir denke, die Leute fragen dann halt manchmal, wo gehst du gerne essen? Mhm. Und ja, das ist halt so ein bisschen von allem etwas, ne?
Wie ist denn die Interaktion mit der Community? Also feiern die das oder gibt es auch Kritik?
Also zum Essen gibt es sehr wenig bis gar keine Kritik. Zu meinen politischen Ansichten, die ich damit oft verknüpfe, gibt es viel Kritik. Aber das ist ja auch normal, wenn man sich so öffentlich irgendwohin begibt. Weil ich auch gerne ja, einen Finger drauflege, wenn, ja, ich will nicht sagen, irgendeine Kultur so ein bisschen verwurstelt wird. Ich versuche immer gerne, das ursprünglichste Rezept mit den Zutaten, die ich hier bekommen kann, hinzubekommen. Ich frage Leute, ich recherchiere und das stößt manchmal auf Gegenwind, weil Menschen mittlerweile zum Beispiel eine Gurke in Schinken wickeln und das Sushi nennen. Und das Wort Sushi bezieht sich zum Beispiel auf den gesäuerten Reis, ne, von der Speise. So, und dann denke ich mir, und da übe ich natürlich auch Kritik aus und sage halt so, was soll diese Stuntküche? Ne? Die Menschen entfernen sich eh schon so krass von Lebensmitteln und vom Essen und Regionalität und keine Ahnung, auch wenn man mittlerweile sich grüner aufstellt und versucht, in diese Richtung reinzukommen. Und das finde ich einfach so blöde, weil das einfach nur so Effekthascherei und so Klicks sammeln durch 5 Handgriffe, die mit dem ursprünglichen Essen, was eine jahrhundertelange Tradition hat, wirklich gar nichts zu tun hat. Dann nennt es halt Rolle.
Mhm, ja. So, Gurkenschinkenrolle.
Halt genau, dann ist doch auch okay. Warum muss man so ein bisschen komischen Mix machen, der so damit gar nichts gemein hat? Und das stößt halt oft auf Gegenwind, weil ich auch glaube, dass Menschen sich ungern hinterfragen. Oder natürlich auch nicht darüber nachdenken. Ich will ja irgendwie gar nicht irgendwie immer böse Absichten unterstellen. Oder ich hatte auch einen Beitrag mit Arte. Da habe ich so eine sowjetische Torte gemacht. Und auch nicht den Kommunismus an sich, sondern die Sowjetunion kritisiert. Und das war so, das war Peak Todesdrohungen und so Nachrichten.
Ach du Scheiße,
nein.
Ja, ja, weil krass. Das ist halt so, ne?
Aber dann von deutschsprachigen Russen, die...
Nee, eher so von der deutschsprachigen kommunistischen Bubble, die den Beitrag auch nicht so verstanden haben, glaube ich. Oder ich habe es nicht geschafft, das gescheit beizubringen oder denen näher zu bringen. Das kann natürlich auch immer sein. Und da gibt es halt immer Clinch, weil Inhalte auf Instagram auch immer sehr verkürzt sind und sehr auf so Schlagwörter reduziert. Und Sender-Empfänger-Problem, das kommt oft nicht so rüber, wie man es eigentlich meint. Und die Leute lesen dann nicht die Caption, also nicht, was unter dem Beitrag steht. Die sehen nur das, was in dem Video läuft und denken sich, nee. Ja. Oder es gibt natürlich auch Kritik, wenn eine Recherche nicht so gut läuft und ich denke, was auf eine gute Art und Weise gekocht zu haben, weil ich das entweder so kenne aus Restaurants oder von anderen Menschen. Und dann ist es aber total so, nein, da gehört kein Basilikum rein, was ist das? Nächste Sachen gibt es natürlich auch, aber das passiert eigentlich immer so sehr gesittet.
Gab es denn nochmal sowas, wo jemand dir gesagt hat, hey, versuch mal das und das und du hast das versucht und es war einfach die perfekte Idee?
Ja, ja. Ständig, ja,
also
klar.
Also kriegst du auch Tipps aus der Community?
Ja, voll, aber das liebe ich auch. Also so, weiß nicht, mittlerweile, wenn ich mich mit Menschen unterhalten, viele denken auch irgendwie so, man kriegt voll schnell so eine Experten- oder Expertinnenposition, was ja völliger Blödsinn ist. Ich bin eine normale Person, die einfach kocht und das vielleicht in gute Beiträge verpacken kann oder einfach gescheit Rezepte näher bringen kann. Ich bin keine Köchin, ich bin keine Expertin für irgendwas. Und dann wollen die Leute irgendwie so eine Absolution dafür haben, dass die das perfekte Rezept haben. Das ist immer so. Und ich denke mir immer so, ja, das kann ja sein. Also ich habe ja nicht irgendwie, ich weiß nicht alles und ich bin nicht 50 Jahre alt und habe das schon 20 Mal gekocht in 3 verschiedenen Ländern. Und ich bin dann immer dankbar für so Sachen. Außer wenn natürlich von mir klar kommuniziert wird, dass ich keinen Bock auf Tipps habe, wie zum Beispiel letztens auch, ich kann keinen Reis kochen. Ich kann das einfach nicht. Und ich habe wirklich schon alles versucht. Und sagt es auch so, boah, Leute, bitte keine Tipps. Ich habe wirklich alles versucht. Aber ich teile auch gerne mit euch, dass ich Reis verkacke. Weil, also, jeder hat ja mal irgendwie sowas, was er nicht kann oder sie nicht kann. Und dann kommt so erster Tipp, du, besorg dir mal einen Reiskocher. Und ich denke mir so,
gut.
Ehrlich? Oder irgendwie so, wasch doch mal den Reis so 5-6 Mal, bis klares Wasser kommt. Und ich war so, boah, das ist alles.
Benutzt doch mal eine Pfanne zum Braten.
Ja, also sowas gibt's auch. Also je größer die Community wird, desto cooler wird es auch, weil man natürlich diversere Menschen hat, die viel mehr Erfahrung haben mit Sachen auch und auch so Nischenwissen haben, was ich natürlich nicht besitzen kann. Ne? Aber auch teilweise komischer wird es, manchmal einfach so komische Sachen auf einen zukommen, weil die Leute einfach Sachen ins Internet schreiben oder packen und meistens nicht darüber nachdenken, ne? Weil das sind irgendwie so, weiß nicht, 200 Zeichen und die sitzen in der Bahn und denken sich so, oh, nimm doch Wasser zum Waschen. Und ich denke mir so, boah, habt ihr mal gelesen, was ich geschrieben habe?
Wirst du erkannt?
Also, gut, wollte ich gerade auch fragen.
Okay, ja. Sehr gut. Wirst du auf der Straße erkannt? Hat dich schon mal jemand angesprochen?
Ich habe letztens noch erzählt, das war wirklich tatsächlich die witzigste Begegnung ever. Das war, ich weiß nicht, Anfang des Jahres irgendwann, glaube ich. April herum oder irgendwie sowas, ja. Da war ich in Berlin für die Arbeit und komme so aus dem Hotel raus, gucke irgendwie nach einem Taxi, weil ich zur Arbeit fahren musste. Und dann höre ich so von links, Anna? Ich so, drehe mich so um. Stehen da 2 Polizisten. Ich so, vielleicht.
Werde ich gesucht?
Und einer so, du bist doch russisch Raclette, oder? Ich so, immer noch vielleicht. Ja, genau, das war so die witzigste Begegnung. Aber sonst ist es immer voll lieb und ja, nicht so oft. Also keine Ahnung, ich habe ja nicht so eine ewig große Reichweite, aber es wird gerade immer größer und da sind natürlich auch immer mehr Leute, vor allem wenn ich halt in Berlin oder in Köln bin, da habe ich so den größten Anteil der Folgenden. Letztens schrieb mir auch irgendwer hier aus Neuss, der hätte mich gesehen. Da war ich auch so, Gott hilf, jetzt auch hier.
Ist es vielleicht auch der nächste Schritt für dich, raus aus Neuss? Und dann, ich meine, man kennt es ja, Influencer sein oder, weiß ich nicht, die große Stadt Berlin oder in Leipzig ja mittlerweile auch. Ist es was für dich, wegzuziehen? Und
irgendwann vielleicht, aber also mich zieht es noch nicht aus Neuss, sonst wäre ich halt, wie gesagt, auch nicht freiwillig hier. Habe hier auch einfach eine gute Infrastruktur, was so Hilfe angeht. Ich habe ja ein Kind und dann die Großeltern sind hier, meine Eltern sind um die Ecke. Der Vater des Kindes ist auch Und das ist halt immer so, man fragt sich dann, okay, weiß nicht, wenn das Kind irgendwann 16 ist oder so, ne, und alleine überleben kann, so gefühlt, dann kann man das machen, aber es wird noch ein paar Jahre dauern.
Wie bringst du deinem Kind bei, was du machst?
Gar nicht. Das Kind ist mittlerweile so groß, dass es das checkt einfach.
Okay.
Und die Kinder wachsen ja heutzutage auch mit neuen Medien auf, in Anführungsstrichen. Und die checken das ja alles. Also ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel beibringen.
Okay. Gab es da noch nie das irgendwie auf dem Schuh? Ich weiß nicht, wie alt ist dein Kind?
Das möchte ich nicht sagen.
Okay, sorry.
Alles gut.
Natürlich, alles gut. Dass man dann irgendwie ja, auf Instagram stattfindet. Aber gut, anderes Thema.
Ja, ich versuche halt, also das ist mir ein großes Anliegen, dass ich das Kind einfach weitestgehend aus dem Ding raushalte. Und ich möchte da auch nicht irgendwie Geschlecht, Alter und sonst was verraten, weil das ist halt auch ein Thema, was manchmal komisch aufstößt online. Weil ich halt finde, dass Kinder genauso wie erwachsene Menschen ein Recht auf Persönlichkeit, Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre haben. Deswegen halte ich das da ganz raus. Das heißt auch immer nur das Kind.
Das Kind, ja, das ist auch richtig. Ja, ja.
Was ist denn dein absolutes Lieblingsrezept in deinem Buch? Also was sagst du, wenn ihr das Buch kauft, müsst ihr das kochen?
Darf ich so eins aus Salaten, Hauptspeise und so?
Ja, genau. Sag uns doch mal, oder wir sind jetzt bei dir eingeladen und du würdest uns bekochen. So. Oder deine Freunde sind bei dir eingeladen und du würdest die Freunde bekochen. Wie sieht das? Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise? Was würdest du kredenzen, wo du sagst, das ist ungefähr das, also das ist Kammer?
Ja, kommt natürlich auch auf die Jahreszeit an. Aber ich denke, was Salate angeht, gibt es einen Schichtsalat, der wird eigentlich mit Matthias gemacht. Und den mache ich immer mit grünen oder schwarzen Oliven. Der heißt Schuba, also das heißt übersetzt Pelzmantel. Und normalerweise heißt es halt Hering im Pelzmantel, weil halt über einen Hering geschichtet wird. Das ist so mit Kartoffeln, gekochten Kartoffeln, Hering, Zwiebeln oder halt bei mir mit Oliven. Sehr viel Mayo, rote Beete und Ei. Das ist halt so, es hört sich, glaube ich, für, ja, wenn man das Salat nennt, ist es erstmal so, ja, okay, aber warum ist das eine Pulle Mayo drin? Aber es ist einfach mega lecker. Als Hauptspeise Teigtaschen, ich liebe Teigtaschen. Vielleicht Pilmeni mit Pilzfüllung oder ein ukrainisches Gericht, Vareniki mit, also sind so anders geformte Teigtaschen mit Kartoffelfüllung. Und als Dessert mag ich sehr gerne. Ich bin nicht so die Süßmaus, ich mag eher so herzhafte Sachen, aber wenn, dann mag ich einen Honigkuchen. Der braucht auch gefühlt so 2 Tage, um den zu machen, weil er so 14 Schichten hat. Aber das ist immer so voll die krasse Kindheitserinnerung. Und ja, Suppe. Es gibt so eine kalte Suppe, die heißt Akroschka, also hört sich jetzt in erster Linie vielleicht ähnlich zum Salat an, also gekochte Kartoffeln, frische Gurken, viel Dill, Ei. Eigentlich gehört da so eine Wurst rein, aber die kann man auch einfach weglassen. Es wird alles so ganz, ganz fein geschnibbelt und dann Kefir rein oder Ei ran, ja, Joghurt oder ne, und dann mit Sprudelwasser aufgegossen. Und eigentlich wird es mit Kwas gemacht. Kwas ist so ein Roggenbrot-Gärgetränk. Ja, vergleichbar zum deutschen Brottrunk, vielleicht nur so ein bisschen gewürzter. Und ja, gibt es auch bei DM und so.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Nee. Kein Scheiß.
Ja, kauft euch mal das. Das ist tatsächlich lecker. genau, das wird damit aufgegossen. Ist so ein bisschen prickelig und für den Sommer einfach das Beste.
Mhm. Spannend. Okay, unsere Empfehlung, Brottrunk.
Ja. Ja.
Ist auch gesund. Ist so Kombucha-mäßig.
Ja, okay. Wahnsinn. Man hat ja immer Bier als flüssiges Brot bezeichnet. Ja. Ich habe jetzt gedacht, okay, du meinst mit Brottrunk irgendwie Bier, aber
nee.
Das ist dann doch nicht.
Ja, ich glaube, wegen der Hefe beides, ne?
Ja, genau. Deshalb. Was sind deine nächsten Pläne? Also, wo geht's hin? Wirst du ein weiteres? Gibt es eine Fortsetzung? Anna 2?
Anushka
2, sorry.
Also, erstmal wurde vor kurzem die 2. Auflage schon gedruckt.
Das Gratulation übrigens.
Ja. Danke. Das ist, glaube ich, die erste Fortsetzung. Ich bin gerade in Verhandlungen und Gesprächen für ein zweites Buch. Wie und was steht noch alles in den Sternen und wann, aber ist auf jeden Fall auf dem Plan. Und ja, das sind so die nächsten Steps. Ich mag's. Ich hasse auch irgendwie so Fragen, so, wo siehst du das in den nächsten 3 bis 5 Jahren, weil ich mir denke, okay, lass mich bitte doch erstmal dieses Jahr überstehen. Und am Ende plane ich auch nur so weit, außer so bis, was Rente angeht, mit so einem großen Sprung bis zur Rente, aber ja.
Gerade in Zeiten von Corona plant man nicht mehr so lange.
Nee, ja. Nee, wirklich nicht. Wieso Gewürzgurken?
Ja, wieso nicht?
Sorry, aber ich bin da voll bei dir.
Wer kann was gegen Gewürzgurken haben?
Absolut richtig, aber da muss es ja irgendwo muss es doch mal einen Punkt gegeben haben, wo du sagst, boah, ey, das ist ungefähr. Ich frage mich da ständig, ne?
Also das ist auch so ein Stück Identitätsmarker vielleicht, weil da, wo ich aufgewachsen bin, gab es halt krasse Sommer mit so plus 40 Grad, aber es gab auch krasse Winter mit minus 40 Grad. Und alles, was man im Sommer irgendwie erwirtschaften und ernten konnte, wurde für den Winter eingemacht. Und so lang wie der Sommer war, so 3 Monate, so lang war auch der Winter. Das heißt, man hat sich eigentlich nur vom Eingemachten ernährt. Und ich fand das schon als Kind geil. Ich liebe natürlich auch frische Gurken. Generell Gurken ist irgendwie so mein Lieblingsding. Aber ich fand schon als Kind, und ich glaube, weiß ich nicht, ob es Kinder gibt im Osten, die Gurken kacke finden, gibt es bestimmt natürlich. Es gibt alles auf der Welt. Aber ich denke mir so, wenn man damit aufwächst, ist es so, ja, das ist einfach so ein Ding aus der Kindheit. Erstens und zweitens schmeckt mir das einfach gut.
Okay, cool.
Was würdest du empfehlen oder was sind so die perfekten Einstiegsgerichte für Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte mich da ganz, ganz langsam rantasten, ich möchte so die ersten, also ich möchte noch nicht so komplett voll into it, sondern ich möchte einfach nur mal so ein bisschen was anprobieren.
Was jetzt speziell, so osteuropäische Küche?
Genau, osteuropäische.
Wer sich an Teig rantraut, ist wie gesagt immer, Teigtaschen ist immer so eine sichere Bank, es schmeckt immer gut. Alles, wozu man Schmand reichen kann. Oder tatsächlich, was ich jetzt auch hier beobachten kann, was ja auch immer irgendwie moderner wird, ist Grütze. Also das heißt so Kascha auf Russisch und ich liebe es mit Buchweizen, viele mögen es nicht, aber Buchweizen ist gerade hier auch so, wow, Superfood auf einmal, okay. oder so Perlgraupen, ne, sowas. Oder ja, Suppen. Suppen ist auch so ein großes Ding.
Was für Suppen?
Wie eben gesagt, Akroschka oder eine der so Staples in der osteuropäischen Küche ist Borsch.
Das kennt man, ja.
Genau, so eine Kohlsuppe. Die kennt man in vielen Ländern, also übergreifend. Genau.
Ja.
Okay, cool.
Cool.
Instagram öffnet natürlich auch viele Türen. Das heißt, hast du schon Kooperationen mit irgendwelchen anderen Influencern oder hast du jemanden getroffen, von dem du totaler Fan bist und über Instagram dann, weiß nicht, gibt es so Fantreffen oder sowas?
nee, das nicht. Aber klar, ich habe zum Beispiel schon mal mit Rosa gekocht. Die kommt ja auch aus Neuss. Rosa kocht grün. Mhm. Die war sehr lange bei Funk. Ich lieb ihren Instagram-Kanal, die macht auch super Arbeit. Oder mit Tim, der heißt. Nee. Fast.
Der kann aber auch nicht kochen. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Oh,
das habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, der heißt Brot mit Ei auf Instagram. Mhm. Mit dem haben wir tatsächlich auch Rezepte aus meinem Buch nachgekocht. Das war auch super witzig bei ihm in Berlin. Ja, man connectet sich oder weiß ich nicht, man trifft sich auch im echten Leben, auch wenn man so mit anderen Creatoren, Creators, CreatorInnen meistens nur online verkehrt, aber ja, mittlerweile und ich hoffe in Zukunft auch mehr.
Ich stelle mir das immer, also so diese Treffen mit den Influencern, die immer privat sind, da stelle ich mir immer vor, da sind 365 Kameras, dass jeder dann irgendwie dann versteht, ja, hallo. Gibt es da, also ihr trefft euch auch ganz normal und da sind dann keine Kameras
im Raum?
Okay.
Ja.
Das ist, naja. Wo kriegt man denn ein Buch? Also und wie teuer ist es? Und
Eigentlich fast überall. Auch hier bei der Meiersche.
Bin letztens reingelaufen
und habe fast geweint, weil das einfach so in der Auslage lag. Und ich dachte mir so, sonst eigentlich fast überall. Thalia, im Buchhandel generell. Also es wurde wohl viel auch stationär vom Buchhandel geordert. Also ich glaube, wenn man auch irgendwo in einen kleinen Laden reinlatscht, könnte man es da antreffen oder da bestellen. Immer am besten in kleineren Läden.
Natürlich. Einzelhandel
oder. Achso, sorry, 30 Euro kostet das, 29,90
Euro. Das kann man aufbringen. Auf jeden Fall. Ja, über deine Pläne haben wir ja schon gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Was wäre denn dein Wunschprojekt? Also wenn ich eine gute Fee wäre, ich komme vom Verlag und sag dir, du darfst das Buch machen, was du immer schon machen wollen würdest. Hm. Was wäre so das perfekte Buch, wo du alle deine Inhalte ohne irgendwelche Auflagen reinpacken dürftest?
Hm. Ja, ich glaube, mein Wunschprojekt wäre tatsächlich kein Buch, sondern ich komme ja aus dem Marketingbereich und war bisher immer eher so im Hintergrund bei Sachen, immer in der Produktion. Und es wäre tatsächlich, glaube ich, so eine kleine Serie. Und ich habe ja dieses, weiß nicht, ob man das Konzept nennen kann, aber ich habe so angefangen, dass ich keine Lust hatte, ein Voice-Over für meine Videos aufzunehmen. Mhm. Weil ich mich nicht gerne sprechen höre, whatever.
Bis hier genau richtig.
Genau. Ja. Ja, auch.
Und ich habe dann halt einfach die Menschen, die mir folgen, darum gebeten, mir Sprachnachrichten zu schicken. Ich filme die dann ab und koche nach dem Wunsch und mache deren Sprachnachrichten als Voice-Over in das Video, weil die Plattform das einfach besser bewertet, ne? Algorithmus-mäßig. Mhm. Und tatsächlich würde ich das gerne als eine große Serie umsetzen.
Okay.
Dass irgendwer Cooles, eine große Persönlichkeit, Aktivisten, Aktivistinnen, whatever, sich Sachen wünschen. Die Person, die das macht, das muss nicht unbedingt ich sein. Wie gesagt, ich würde das eher so aus dem Hintergrund, aus dem Hintergrund umsetzen, dass die kochende Person dann vielleicht auch mal, wenn Rahmen gewünscht wird, nach Japan fliegt. Und natürlich hat man schon tausendmal irgendwie Leute gesehen, die irgendwo hinfahren und Rahmen probieren, aber das wirklich vor Ort der Person, von einer Person, die das von Haus aus macht, beigebracht wird, wie man richtig Rahmen kocht und andere Gerichte und dass man so alles quer verbindet, so ein bisschen. Ja, ist natürlich auch utopisch, was so Reisen angeht, ne? Und auch eine langwierige Sache, aber ich glaube halt, dass man ohne Einbezug von Publikum und was so lineares Fernsehen sowieso angeht, nicht mehr lange wird als so eine Doku-Serie oder wie auch immer geartete Serie überleben können, weil alle Medien ja mittlerweile noch mehr interaktiver und werden. Deswegen glaube ich irgendwie so, das ist so irgendwas, was nicht näher definiert mein Wunsch wäre. Aber wie gesagt, ist utopisch, aber eher so in die Richtung. Weil
bei utopisch?
Das in ist zwei Jahren Netflix, ich sehe es.
Genau. Das wär's, ja. Genau, also eine Serie würde ich voll gerne machen. Und ein Buch, das Buch, was jetzt rausgekommen ist, war ja so ein bisschen vom Verlag vorgegeben. Also die sind ja schon an mich rangetreten, weil die wussten, dass ich mich mit der Küche beschäftigt habe. Und es war halt so, die haben mich nach der Küche gesucht. Ich würde halt ein Buch schreiben, was ich bestimmen würde, gerne. Ich liebe die Gerichte, die in einem Buch sind und die hätte ich auch so irgendwie reingepackt, wenn ich ein Buch schreiben könnte teilweise. Aber es war so sehr thematisch. Ich würde halt einfach ein Buch schreiben, was so ganz ich ist. So querbeet. Keine Einschränkungen. Okay. Eher so ein Oberthema, sowas wie, keine Ahnung, nur drei Zutaten. sind da so alles querbeet drin.
Okay. Was waren denn diese Einschränkungen? Waren die Einschränkungen, okay, da müssen Gerichte drin sein, also Rezepte drin sein, oder was gab es da für Einschränkungen vom Verlag?
Ja, Einschränkung ist auch blöd ausgedrückt. Also das ist einfach nur, dass es um osteuropäische Küche gehen sollte.
Also im Grunde nur die Themenvorgabe.
Genau. Ja, okay. Ja, genau.
Das klang jetzt so, als hätten die irgendwie das vorgegeben, dass du die Gerichte da
reinsetzen müsstest. Nee, null. Okay. Die Gerichte habe ich alle zusammengetragen und alle ausgesucht. Da war ich echt frei. Ich meinte halt nur dieses Casting vom Verlag aus. Also die sind nicht auf mich zugekommen. Damals hatte ich noch gar keine Reichweite auf Instagram, weil ich irgendwie schön Sachen anrichten kann, sondern speziell auch wahrscheinlich, weil ich russisch Raclette mich genannt habe und weil ich mich mit der Länderküche beschäftigt habe. Ne? Das war halt von der anderen Seite aufgezäunt. So.
Okay, spannend. Ja, witzig. Ja, cool. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich würde sagen, kauft alle das Buch.
Absolut, wir verlinken das auch.
Wir versuchen es.
Wenn Spotify uns da nicht mehr einen Strich durch die Rechnung macht.
Wir haben nämlich letztens gemerkt, dass Spotify keine Links mag, aber wir werden es dann über Instagram dann
verlinken. Ja, über Instagram machen wir das.
Dann könnt ihr da den Amazon oder den Meierschen Bestellbutton
ziehen. Aber geht in die kleinen Läden und kauft euch das in den kleinen Läden.
Korrekt. Hier zum Beispiel auf der Neustraße.
Richtig.
Ja, cool. Nochmal, Russisch Raclette ist dein Instagram-Kanal. Genau. Abonniert den auf jeden Fall.
Anushka, das Buch.
Kostet auch nicht so viel und ihr bekommt sehr viele leckere Rezepte, die ihr dann nachkochen könnt.
Möchtest du noch irgendwas sagen? Beste Sache, immer zum Schluss. Möchtest du noch irgendwas sagen?
Möchtest du noch wen grüßen? Nee.
Nein, gut.
Tschüss.
Vor Gericht und bei Podcast immer das Beste, wenn man Nein sagt.
Quatsch. Ich möchte natürlich Danke sagen, dass ich hier dabei sein durfte.
Danke, dass wir dich hier haben durften.
Na klar.
Genau. Und wenn ihr, vielen Dank, dass du da warst.
Ja. Gerne.
Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Wir gehen jetzt kochen.
Wir gehen jetzt zusammen kochen.
Ja. Genau. Tschüss.